eine Regierung nicht in der Lage ist, Lösungen für die Krisen der Zeit zu finden, dann färbt das ab. Dann werden natürlich auch die anderen Parteien, vor allem die Parteien, mit denen diese Regierung koaliert, sie werden von diesem Niedergang der politischen Klasse in Gänze miterfasst. Und die einzigen, die davon profitieren, ist die fundamentale Opposition der AfD.
Die Prämisse ist falsch, dass wir einfach davon ausgehen, das ist so, dass Popkultur dafür da ist, platt gesagt, dass sie Männern Zugang zu Frauenkörpern verschafft.
Sunak ist nicht ganz so irre wie Johnson oder wie Truss. Der ist schon ein rationaler, pragmatischerer Typ. Aber diese Kultur der Lüge, die ist eben in das gesamte politische System bis hin zu Labour eingesickert. Und das kriegt man nicht so gut und so einfach wieder raus, wenn das erstmal überall sitzt, wie so Schimmel im System.
Blätter-Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast für das Heft August 2023. Heute darf ich bei Albrecht von Lucke, dem Blätterredakteur, auf dem blauen Sofa sitzen. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Karin. Freue mich sehr. Ist eine Premiere. Erstmalig hier mal zu Hause, da wir ja fast Nachbarn sind, wenn man das so sagen darf.
Genau, wir moderieren heute zusammen den Podcast vom August, um euch Laune zu machen, das Heft euch durchzulesen. Was haben wir denn als Themen mitgebracht für den Podcast? Also wir haben Sonja Eismann interviewt. Sie ist Mitgründerin des feministischen Missy-Magazins und sie hat sich mit uns über Rammstein unterhalten. Ganz aktueller Skandal, der uns alle sehr bewegt. Und sie geht in ihrem Text, aber auch in unserem Gespräch stark auch auf die institutionellen und strukturellen Hintergründe hinter dem Skandal ein. Das sind so ungefähr 15 Minuten und dann haben wir noch ein ganz großes, langes Interview mit der famosen ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert in Großbritannien. Die war tatsächlich auch in der Blätterredaktion und hat sich mit uns unterhalten über die Lage in Großbritannien seit dem Brexit. Da will ich gar nicht mehr viel zu sagen, hört es euch einfach an. Natürlich gibt es auch noch ein Gespräch mit Albrecht über seinen Kommentar zur aktuellen Lage der Regierungskoalition, die eher deprimierend ist, so wenn ich das mal schon vorab so sagen kann.
Das trifft es, aber wir werden ja noch drüber sprechen, du hast ganz recht. Ne?
Was haben wir denn noch im Heft von August, Albrecht?
Ja, wir haben wieder, das kann man so sagen, ein wahnsinnig buntes, sehr, sehr volles Heft und dann vorab sei es gesagt, das erste Mal auch mit unserem neuen Kollegen Ferdinand Muggenthaler bestritten und das war schon eine große Freude, denn es ist so dicht geworden, dass wir wirklich bis zuletzt schwer geackert haben. Man kann sagen, ein ganz bunter Strauß, große Themen. Ich will es im Schweinsgalopp quasi durchexerzieren und euch nicht alles vorexerzieren, aber doch das Wesentliche zumindest in den großen Analysen dieses Heftes. Wir fangen an mit einem großen Stück, wir haben es gesagt, von Sonja Eismann zum Rammstein-Syndrom, der junge Frauenkörper als Wegwerfware. Danach, ähnlich anschließend, es passt genau, Berlusconi, nochmal ein ganz neuer Blick einer italienischen, klugen Autorin aus Italien auf Berlusconi, Ida Domingiani, die maskierte Ohnmacht. Berlusconi als die Ikone des Populismus. Passend dazu, weil es auch den großen historischen Bogen wirft, Berlusconi wird uns zwar nicht verlassen als der Berlusconismus, aber Norbert Frey hat einen ganz starken Text drin, der sich beschäftigt mit der Frage der Geschichtspolitik in Deutschland. Einem großen Text, Revisionismus als Versuchung, er beleuchtet, wie weit immer wieder der Versuch gemacht wurde, die NS-Geschichte umzudeuten gegen eine liberale Lesart, was man jüngst auch in der Debatte um die Siemens-Stiftung in München erlebt hat. Das sind die großen historischen Themen von der Anlage her, aber eben auch immer sehr aktuell, was Berlusconi und Rammstein anbelangt. Daneben aber natürlich wieder auch sehr politisch in aktuellen Debatten. Zwei Themen, die sich mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen. Russlands neue Wirren, das ist die Debatte um die Frage, was steckte hinter Prigozhins Putschversuch und Putins Schwäche. Putin hat ja die Lesart gehabt, das könne einen Vergleich zu 1917 bedeuten. Nein, der Autor Wladyslaw Zubok geht viel tiefer in die Geschichte und sagt, das sind die alten Wirren, die immer wieder Russland erschüttert haben, das könnte hier wieder aufkommen. Und danach ein Text zum Ukraine-Krieg, die Beziehung Nordosteuropas zu Ukraine, also ganz aktuell mit der Frage des NATO-Gipfels, wie verhält sich Nordosteuropa. Dann Amerika, Bidenomics, mit Sozialpolitik gegen China, ein großer Text von Gray Anderson, der die These wagt, hier findet immer auch ein Abwehrkampf der USA gegen China statt, also eine große geostrategische Auseinandersetzung, die ein Stück weit den Ukraine-Krieg zum Anlass nimmt, aber letztlich die Auseinandersetzung mit China sucht. Dann noch, ich will es gar nicht zu sehr ausholen, ein großer Text zur Taliban-Herrschaft. 2 Jahre, das ganze Elend, vor allem der Frauen in Afghanistan und die Iran-Kriegssituation bzw. die Iran-Aufstandslage. 70 Jahre ist der Putsch, große Putsch gegen Mossadegh her. Das beleuchtet Katayin Amirpour, die Blätter-Herausgeberin, mit der These, dass aber insofern, und das ist spannend, die Religion ein Stück weit seitdem am Ende ist. Gerade die große Ayatollah-Revolte von 1979 gar nicht mehr die Aktualität besitzt. Das sind nur die großen Themen. Zwei will ich doch trotzdem noch erwähnen, dann sind sie auch komplett im Hauptstücktext, die Analysen. Wir beschäftigen uns ganz national dann auch mit der Kita-Krise in Deutschland. Kita-Krise-Kollaps ist der Titel dieser Analyse. Und dann mein Kollege Steffen Vogel, der sich ganz für den Sommer mal ein literarisch-feuilletonistisches Thema vorgenommen hat. Untergang oder Utopie, wie kommt der Klimawandel in der Literatur vor? Ihr merkt, ich bin so rasend, weil so viel drin ist. Und deswegen, das waren nur die Analysen. Ich werde mich mal darauf reduzieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass in den Kommentaren nochmal 9 spannende Themen sind zu vielen Länderstudien. Spanien, Kosovo, Ecuador, Simbabwe, alles spannende Länderstudien. Und dann kommen wir zu dem, worüber wir vielleicht gleich sprechen, auch natürlich die deutsche Perspektive. Was passiert da im Osten? Wie wirbelt die AfD und dreht die ostdeutsche Zivilgesellschaft um? Wie geht der Kampf um die ostdeutsche Zivilgesellschaft weiter? Und natürlich jetzt mein Text, das zum Einstieg, das Elend der Ampel. Die Frage, wie steht diese Ampel da nach dem so misslich vonstatten gegangenen Kampf um das Heizungsgesetz, das beschäftigt mich und beschäftigt mich noch einen weiteren Text, der sich sehr genau anguckt, was ist das Heizungsdebakel genau, was ist da passiert, und ich versuche das ein Stück weit politisch aufzunehmen.
Man kommt ja kaum hinterher.
Ja, stimmt. Ich wollte hier auch nur quasi den kurzen Einstieg bieten und euch nicht zu lange vor den großen Gesprächen jetzt langweilen, aber ihr merkt, es ist eine Menge drin.
Vor allem pünktlich zu den Sommerferien, wer noch nichts gekauft hat für seine Urlaubslektüre.
Greift zu den Blättern.
Greift zu den Blättern. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, lieber Albrecht. Du hast einen sehr scharfen Text und auch sehr deprimierten Text geschrieben zum Thema 2 Jahre Ampel oder fast 2 Jahre. Wir haben ja Halbzeit. Und vor allem sagst du eben, alle 3 Parteien, die in der Ampel angetreten sind mit tollen Selfies und sich gefeiert haben als einig, haben sich im Grunde runtergewirtschaftet aus Eigennutz und aus dem Gedanken heraus, bloß selbst immer am Ende gut dazustehen. Also das Gemeinsamkeitsgefühl ist ja überhaupt nicht mehr zu erkennen. Und letztlich schaden sie aber nicht nur sich, sondern auch dem Land mit ihrem Verhalten. Wenn man sich jetzt nämlich die Sonntagsfrage anschaut, was würde gewählt werden, stellt man fest, dass also die AfD plus 10 Prozentpunkte hat. Das ist aber gesamtdeutsch, ja, man möchte gar nicht genau noch mal hinschauen, was im Osten dann noch da passiert. SPD hat -7%, die FDP -5%. Also dieser Streit in der Koalition, der schadet der Koalition doch. Die Grünen sind immer im Auf und Ab, aber auch Tendenz eher sinkend. Ja. Also die Zahlen zeigen es ja relativ deutlich, aber wie kommt es denn zu diesem Elend der Ampel?
Ja, du nennst meinen Titel, das ist das, was tatsächlich mein Befund ist, und du hast es schon erwähnt, wenn wir quasi aus diesem Urlaub, der jetzt ja anhebt, dieser Sommerpause rauskommen, ist ungefähr die Hälfte der Zeit seit der Wahl vergangen, dann haben wir es 2 Jahre nach der Bundestagswahl. Und wir erleben und haben erlebt, mit dem Ende dieser Zeit und dem Desaster mit dem Heizungsgesetz, wir erinnern uns, Karlsruhe hat ein Machtwort gesprochen, hat dieses Gesetz gestoppt, hat gesagt, es muss noch einmal die längere Verhandlung. Da haben wir erlebt, dass diese Ampel von vornherein gegen die Erwartung, die Hoffnung, die viele hatten, letztlich an einem Kardinalproblem krankt. Die Interessen sind höchst divergierend. Die FDP, wir haben das erlebt, in dramatischer Weise macht jedes Mal Gebrauch von der Tatsache, dass der Vorschlag der Grünen, oftmals unausgegoren, gekontert wird von ihr. Dass also nicht so etwas stattfindet, was ich mir als Gemeinsamkeit vorstellen würde, als ein kooperatives Agieren stattfindet, sondern die FDP frontal gegen den Vorschlag der Grünen geht. Und wir haben es allzu lange erlebt, eine SPD schweigend daneben stand, ein Kanzler mit Beschweigen reagiert hat, in dem Wissen darum, dass natürlich mit dem Absturz vor allem von Robert Habeck der härteste Konkurrenz um eine mögliche Kanzlerschaft im linksliberalen Spektrum ausscheidet.
Aber die SPD schießt sich doch eigentlich selbst ins Bein. Man sieht doch, Scholz sitzt zwar schweigend daneben, aber er ist ja nicht der lachende Dritte.
In der Tat, und das ist das Spannende an der Gelegenheit oder an der Situation, die wir es jetzt erleben. Lange Zeit glaubte der Kanzler, sich raushalten zu können. In der Annahme, das wird mir am Ende die Wählerinnen und Wähler zutreiben. Wenn 2 sich brachial streiten, freut sich der ruhige Dritte. Aber mittlerweile, und das ist tatsächlich ein Stück weit auch die einzige Hoffnung, die ich sehe, ist die Krise beim Kanzler manifest geworden. Sie ist bei ihm angekommen. Die Leute begreifen, dass die vom Kanzler immer wieder optimistisch getätigte Lesart, alles wird gut, wir kommen durch diese Krise, es wird gar ein Wirtschaftswunder, konterkariert wird durch die gegenwärtigen Zahlen. Die Wirtschaft wird höchst skeptisch. Sie liest keineswegs heraus, dass die ökologische Wende, die ja jetzt auch schon im Ansatz versagt, das muss man sich bewusst machen, das Gebäudeenergiegesetz ist ja beileibe nicht mehr das, was es von Habeck angedacht war, dass aber auch die Wirtschaft keinen Boom erlebt. Diese Zeiten werden weit härter, als der Kanzler es einem vormacht. Und das kommt mittlerweile als Krise auch bei der SPD an. Wir erleben das übrigens auch in gewissen Absetzbewegungen innerhalb der SPD. Es kommt Kritik auf, es kommt die Sorge auf, dass der Tanker-SPD gerade auch mit Blick auf die kommende Wahl in Hessen, in Bayern am 8. Oktober dieses Jahres, dass dieser Tanker nicht gleich auf Grund läuft, aber zumindest doch angeschlagen ist. Das ist die Lage.
Ja, und die CDU bereitet sich jetzt schon drauf vor.
Die CDU
mit dem neuen Generalsekretär verschärft sich die Stimmung.
Das ist in der Tat richtig. Das große Problem ist bloß, dass auch die CDU nicht in dem gleichen Maße von der Krise profitiert, wie sie es normalerweise erleben müsste. Es ist regelrecht die Nervosität innerhalb der CDU ausgebrochen. Friedrich Merz wechselt ja nur deshalb seinen Generalsekretär Chaya aus, der in der Tat blass geblieben ist, weil aber auch der Druck in den eigenen Reihen immer stärker wird. Die eigenen Reihen drängen darauf, dass eigentlich die CDU weit stärker von der Krise profitieren müsste. Knapp 30% sind angesichts des desaströsen Zustandes der Koalition ausgesprochen schwach. Der eigentlich Nutznießer der Krise mit über 20%, du sagst zu Recht, im ostdeutschen Bundesländern sogar weit drüber, das macht das eigentliche Drama komplett, ist die AfD. Sie profitiert von einer schwachen Opposition, aber noch mehr von einer schwachen Regierung. Und man kann insofern nur hoffen, dass dieses Dilemma, dass diese drei Regierungsparteien sich mittlerweile gemeinsam nach unten gewirtschaftet haben, endlich ankommt und dass es so etwas gibt wie, ich nenne es ein kathartisches Moment, eine Besinnung darauf, dass man eigentlich nur gemeinsam wachsen kann.
Diese These geht ja davon aus, dass der Aufstieg der AfD auch ganz stark mit dem Fehlverhalten der Ampelkoalition zu tun hat. Es gibt ja auch andere Menschen, die sagen, nein, das sind ganz andere Gründe und die fühlen sich allgemein von der politischen Klasse alleine gelassen. Ist die Ampel wirklich daran schuld, dass die AfD da diesen Aufschwung hat? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen einfacher als Erklärung.
Nein, ich sage das ja auch nicht in dieser Einfachheit. Ich sage ja, und so habe ich es gerade versucht zum Ausdruck zu bringen, dass mittlerweile es durchaus eine allgemeine Kritik, wie du es sagst, an der politischen Klasse als solcher gibt, vor allem sämtlicher etablierter Parteien. Das ist die Stimmung, die übrigens zum Teil auch sehr forciert wird von einem Teil der Medien, werden generell die etablierten Parteien als nicht mehr auf der Höhe der Zeit wahrgenommen. Denken wir beispielsweise auch an den Populismus eines Herrn Aiwanger, der Freien Wähler in Bayern, der ja selber mittlerweile fast populistisch, nicht nur fast, sondern ausgesprochen populistisch agiert, wenn er sagt, wir müssen uns das Land zurückholen. Dann sagt sogar, glaube ich, die Regierenden in Berlin sollten das Maul halten, so in seinem Jargon. Das ist reiner AfD-Sprech, reiner AfD-Jargon, der sich nicht nur gegen die Regierung richtet, der sich eigentlich gegen alle gestandenen Parteien richtet. Das ist durchaus richtig. Das Problem ist nur, wenn eine Regierung nicht in der Lage ist, Lösungen für die Krisen der Zeit zu finden, dann färbt das ab. Dann werden natürlich auch die anderen Parteien, vor allem die Parteien, mit denen diese Regierung koaliert, zum Teil ja auch die CDU, sie werden von diesem Niedergang der politischen Klasse in Gänze miterfasst und die einzigen, die davon profitieren, ist die Fundamentalopposition der AfD. Das ist in der Tat die Lage und insofern kommt es schon sehr darauf an, dass eine Regierung, die ja aller Voraussicht nach noch 2 Jahre regieren wird, dass diese Regierung wieder Tritt fasst und wirklich Lösungen dieser Krise bietet, die dann auch wieder dafür sorgen, dass die politische Klasse in Gänze an Ansehen gewinnt.
Beim klassischen Drama sagt man ja, zur Mitte des Dramas muss es möglichst schlecht aussehen, damit am Ende alles wieder gut geht. Im Melodram geht es beständig bergab. Oder ist es vielleicht eine Tragödie, wo es in der Mitte gut aussieht und am Ende schlecht? Wie ist deine Prognose, was die zweite Halbzeit angeht?
Das sollte man, und so wird es ja oft ein bisschen euphemistisch beschrieben, das sollte man hoffen können. Ich habe allerdings tatsächlich, ich beschreibe es ja auch, nicht allzu große Hoffnung, weil das Problem darin besteht, dass der klassische Niedergang ist schon zu groß gewesen, aber die klassische Krise einer Regierung nach 2 Jahren, die nichts Unübliches ist, dass sie dann Optionen bietet, dass diese Parteien sich wieder zusammenraufen und ich sage es mal so etwas wie einen Neustart versuchen könnten. Dafür spricht aber in dieser gegenwärtigen Situation sehr, sehr wenig. Das Problem ist schlichtweg, erstens haben sich die drei Regierungsparteien schon so stark heruntergewirtschaftet, dass das Interesse daran, vor allem auf Selbstprofilierung zu setzen, eher noch größer werden wird. Die Angst vor Niederlagen bei den kommenden Landtagswahlen, bei der Europawahl in 2024, dann auch bei den wichtigen Landtagswahlen 2024 im Herbst im Osten, Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Die Angst vor dem weiteren Verlust wird eher dazu führen, dass diese drei Parteien sich weiter gegeneinander profilieren. Das heißt, die Sorge, dass sie sich weiter schwächen, muss eminent sein. Das können wir auch an den Grünen kenntlich machen. Die Grünen, die noch am wenigsten bisher bemüht waren, sich gegen die anderen zu profilieren, werden ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, ihre Punkte im ökologischen Bereich zu machen, weil alleine sie als Partei mittlerweile so viel Ressentiments gegen sich aufgebracht haben, weil auch übrigens die FDP so konfrontativ gegen sie vorgegangen ist, dass sie Schwierigkeiten haben werden, sich zu profilieren. Momentan stehen sie, du hast es gesagt, zwar noch bei ihrem Ergebnis der letzten Wahl. Das war aber schon ein ausgesprochen schwaches Ergebnis. Sie haben ja gehofft, weit über 20% zu kommen. Bisher sind sie weit davon entfernt, in Regierungsnähe zu kommen. Und die FDP wird meinem Eindruck nach leider eher den Schluss daraus ziehen, dass die Konfrontationsstrategie gegen die Grünen ihnen noch ein bisschen Prozente gebracht haben. Sie werden sich wahrscheinlich also eher bemüßigt sehen, diese Konfrontation weiterzutreiben, um dann als die Hüter der ökonomischen Vernunft gegen die vermaledeiten Grünen, so ist ja zum Teil die Haltung in der Bevölkerung, sich zu profilieren. Und dass der Kanzler nun in der Lage wäre, das ist eigentlich die einzige Hoffnung, nun endlich das Ruder rumzureißen und zu realisieren, er muss weit mehr Führung übernehmen. Daran habe ich ob seiner Schwäche auch allergrößte Zweifel. Das heißt, ich sehe eigentlich eher divergierende Interessen, die sich weiter gegeneinander profilieren. Und wir erleben das gegenwärtig schon bei der großen Debatte um die Kindergrundsicherung. Auch da hat man nicht den Eindruck, dass es eine einhellige, gemeinsam vertretene Position gibt, die die Parteien stärkt, sondern dass es wieder ein Kladderadatsch, eine Kakophonie gegeneinander gibt. Und deshalb bin ich hinsichtlich der nächsten zwei Jahre ausgesprochen pessimistisch.
Ist ein ganz deprimierender Abschlusssatz jetzt. Ich wollte nur mal daran erinnern, es gab auch ein paar Projekte, die die Ampel auch durchbekommen hat. Ja, 49-Euro-Ticket, Fachkräftezuwanderung. Es gab auch ein paar Dinge, die gut gelaufen sind, aber grundsätzlich.
Nein, und die sollte man in der Tat sogar erwähnen. Du hast aber völlig recht. Das muss auch mir durchaus, ich mir wahrscheinlich immer wieder mal ins Stammbuch schreiben, dass man das macht, das große Problem ist. Und das ist das Kardinalproblem für mein Verständnis. Wenn man es nicht richtig kommuniziert und wenn man mit einem Streit quasi all diese ja durchaus zum Teil gelungenen Gesetze, es ist eine Unmenge an Gesetzen erlassen worden von dieser Ampel, wenn man sie aber derartig überschreibt und den Eindruck ständigen Streits erzeugt, und das ist mein Kernproblem, dann wird man dieses Gefühl, wir sind einer politischen Klasse ausgesetzt, so ja jedenfalls das Gefühl zum Teil der AfD-Anhänger, ganz abgesehen von der Tatsache, dass es auch mittlerweile sehr viel rechte Überzeugungstäter unter ihnen gibt, aber man wird dieses Gefühl eher stärken. Ganz dann wird man letztlich nicht den Eindruck erwecken. Und so kann meines Erachtens nur die Hoffnung sein, dass es so etwas gibt wie eine Neubesinnung, die dahin geht, dass hier drei Parteien am Start sind, so haben sie sich am Anfang ja auch mal geschworen, die gemeinsam ein Projekt gemeinsam verfechten. Und dass dieser Anspruch in jeder Rede von Olaf Scholz, hörst du das Wort gemeinsam herausgestrichen, dass sich diese drei Parteien darauf besinnen. Dann könnte tatsächlich noch etwas umgedreht werden. Ich habe uns leider, wie gesagt, die Befürchtung, dass das eher nicht gelingt.
Also so ein bisschen Hoffnung hätte ich ja dann doch gern für die nächsten zwei Jahre, dass wir regiert werden und nicht nur verwaltet und dass es doch einige Projekte noch gelingen. Danke, Albrecht, für das Gespräch.
Ich danke dir, Karin. War mir eine Freude.
Ja, Albrecht von Lucke und ich, wir begrüßen jetzt Sonja Eismann. Sie ist Kulturjournalistin, Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich auch seit langem mit der Musikbranche. Wir sind natürlich wie ganz Deutschland aufgewühlt durch das Thema Rammstein und Till Lindemann und fragen uns eben, was steckt da eigentlich hinter? Die Fans von Lindemann, die sagen natürlich, ja, die Mädchen, die wussten doch, worauf sie sich einlassen, die sind doch da mitgegangen, die hatten doch einvernehmlich Sex und überhaupt ist das in der Musikbranche doch so üblich. Die Mädchen himmeln die Jungs an und dann gehen sie mit denen mit. Wo ist das Problem?
Ja, ich würde sagen, da sind schon mal drei Punkte, bei denen ich gleich einhaken würde, wo ich sagen würde, das sehe ich ein bisschen anders, das können wir durchaus anders betrachten. Also erstens mal wird da keine Unterscheidung zwischen Fans und Groupies gemacht. Ja? Und Groupies sind ja wirklich Personen, die es erstrebenswert finden, mit den Stars, die sie toll finden, auch körperlichen Kontakt, auch Sex zu haben. Und da ist das sozusagen Teil des gemeinsamen Abkommens. Ja? Also ich meine, es gab ja in den 60er Jahren so eine große Groupie-Bewegung, da wurde auch immer gestritten, ist das jetzt feministisch oder nicht. Und ich würde sagen, der Streit ist noch nicht endgültig geklärt, wie da die Positionen sind und wem man vielleicht recht geben möchte und wem nicht, was ich auch produktiv finde. Aber das hat dazu beigetragen, dass das durchaus auch als selbstbestimmte Form weiblicher Sexualität empfunden wird. Und ich möchte gleich dazu sagen, Groupies sind in der Regel weiblich. Das Zweite ist, dass wir natürlich nicht davon ausgehen können, dass da sozusagen ja auf einer Basis von beidseitigem freien Willen agiert wird. Also auf der einen Seite haben wir den supermächtigen, männlichen, älteren Superstar, der einen ganzen Apparat hinter sich hat, eine Entourage, die genau weiß, was er will, wie das einzufädeln ist. Natürlich auch Konglomerat von Firmen, Management, Veranstaltungstechnik, Label und natürlich eben auch sozusagen die öffentliche Meinung, sehr viel Geld, im Zweifelsfall auch Anwälte. Und auf der anderen Seite sind eben, wie in diesem Fall, oft sehr, sehr junge Personen, die geblendet sind von dem Ruhm eines Stars, die begeistert sind, die Fans des Werks sind, die auch überhaupt nicht wissen, worauf sie sich einlassen.
Aber gab es das nicht schon immer? Was ist denn daran neu?
Das ist der dritte Punkt. Das gab es, in gewisser Weise gab es das schon lange. Also es gibt Musikwissenschaftler, die sagen, das fing wahrscheinlich schon mit Mozart an, als wir eben zum ersten Mal so eine Celebrity-Culture gesehen haben, die dann natürlich auch mit ökonomischem Kapital verknüpft war. Dass es sozusagen von Vorteil ist, sich damit zu verbinden. Natürlich gab es das schon immer, aber ich glaube, die Prämisse ist falsch, dass wir einfach davon ausgehen, das ist so, dass Popkultur dafür da ist, platt gesagt, dass sie Männern Zugang zu Frauenkörpern verschafft. Und das finde ich einfach grundfalsch, Popkultur so zu verstehen, denn im Endeffekt hat es sich so entfaltet und da geht es dann eigentlich eher um eine Befreiung der Männer oder um sozusagen das Lustempfinden von Männern und sozusagen Frauenkörper sind dann eben nur so die Vehikel dafür oder die Gefäße und das finde ich sehr unbefriedigend, wenn wir darüber nachdenken, was Popkultur sozusagen an befreierischen Potenzialen hat.
Ich finde das spannend, dass du genau das auf den Punkt bringst. Das, was man ja letztlich, und das ist die Instrumentalisierung dieser Idee der Befreiung der Frau, die letztlich ja in den 60er Jahren vonstatten gegangen ist. Du beschreibst auch so wunderbar in deinem Text, dass eigentlich Groupies deshalb zu Groupies wurden, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten, als in der Popkultur vorzukommen in der damaligen Zeit, als Groupies zu sein, weil es die Figur der selbstbewussten Rocksängerin in den 70er Jahren eine ganze Weile nicht gab. Später mag das in den 80er Jahren gekommen sein, aber erstmal war es ein Prozess der notgedrungenen Emanzipation und eigentlich sagst du ja im Kern, das ist eine reine Selbstbefreiung oder beziehungsweise man kann es noch viel härter beschreiben, Selbstbefriedigung des Mannes auf Kosten der Frau. Was ich so spannend finde und das erklärt dein Text frappierend oder fragt dein Text frappierend, diese Anzeichen waren ja alle lange, lange vorhanden. Du bringst eine Szene am Einstieg, die ungeheuerlich beeindruckend ist. Ich hatte davon keine Ahnung, ich bin auch kein Rammstein-Experte. Dann ist es ja in gewisser Weise jetzt erst durch die letzten Ereignisse notgedrungen geworden. Ich habe mich auch für die Musik von Rammstein nie interessiert. Ich fand sie hochgradig abstoßend und sie hat mich nicht angesprochen, aber auch gerade im Tabubrecherischen. Aber du schilderst eine Szene am Anfang, wo letztlich der fremdbefriedigende Sex von Till Lindemann coram publico in einem Konzert vorgestellt, oft gespielt wurde, offensichtlich aus dem Off, aus diesem sogenannten Suckraum, von dem man mit dabei ist, dem Lutschraum. So, das heißt, es ist alles von ihm in einer Dominanz gezeigt worden. Aber interpretatorischerweise immer Lindemann als viel zu klug dargestellt worden. Er würde sich das alles nicht herausnehmen im Wissen darum, dass es ihnen gefährlich werden könnte. Wie erklärst du dir das? Das ist, finde ich, die ganz große Frage, dass die Bereitschaft, das alles eigentlich zur Kenntnis zu nehmen und letztlich auch übrigens das, was man heute ist, ploppt ja regelrecht auf, was man hört aus Schilderungen von Leuten, die auch im Raum hinten waren bei den normalen Fäten, die Verwertung regelrecht von Frauen. Warum ist das letztlich nie ernsthaft so thematisiert worden, dass man gesagt hätte, lasst uns doch mal eins zu eins zusammenzählen und fragen, was passiert da wirklich? Was ist da an Machtmissbrauch im Gange? Warum hat das so lange gedauert?
Naja, ich glaube, das ist wie so oft, solange das nicht angeklagt wird, werden sich die Involvierten sehr hüten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja so, dass in diesen Strukturen ganz viel von der Celebrity abhängt. Ja, also es sind lauter Menschen, die sich um eine mächtige Figur, um eine mächtige Band gruppieren. Und natürlich wissen alle schon sehr lange, also das kann ja gar nicht anders sein, was da abläuft, sind teilweise auch involviert, aber solange sozusagen der Mantel des öffentlichen Schweigens darüber liegt, wird das immer weiter toleriert, weil es ja eben auch diese von mir bereits angesprochene Vorstellung, dass Boys will be Boys gibt. Ja, dass es irgendwie dazugehört, das wird toleriert, das ist so dieses, gerade im Bereich von Rock und Pop, dieses erratische, rebellische Verhalten, das hat ja Till Lindemann auch in der Öffentlichkeit immer sehr stark gepflegt, dass er eben provoziert, dass er Tabus bricht, und das wurde immer mit Verweis auf die Kunstfigur Lindemann quasi legitimiert, und auch diese ganzen Fans, die natürlich auch das letztlich kritisieren, die haben sich aber in den Foren immer darüber ausgetauscht und gesagt, ja, das ist jetzt aber sicher inszeniert, das kann nicht wahr sein, das ist alles Teil des Kalküls. Und ich denke, es gibt eben die Öffentlichkeit, die einfach darauf hofft, dass das wirklich nur ein Spiel ist, eine Inszenierung. Und dann gibt es die ganzen Involvierten, die das vielleicht auch nicht immer gut finden, vielleicht aber auch daran partizipieren, die aber so weit in den Strukturen drin sind, dass sie diesen Machtmissbrauch einfach immer weiter tragen, weil sie auch in einem sehr hierarchischen Gefüge stecken, bei dem klar ist, dass sozusagen die Person an der Spitze auch über ihren persönlichen ökonomischen Erfolg oder Misserfolg mitbestimmt.
Das erinnert ja sehr stark an MeToo, nicht wahr? MeToo in der Theater- und Filmbranche?
Absolut, ja, genau. Und da wurde ja auch schon oft gefragt, warum ist es denn im Musikbereich nicht zu einem ähnlichen MeToo-Rollen, einer ähnlichen Bewegung gekommen. Aber ich würde sagen, das hat mehrere Gründe, aber einer liegt auch darin, dass die Musikindustrie noch mal sehr viel vereinzeltere Strukturen hat. Also im Bereich von Film gibt es ein Set mit verschiedenen Stars, mit verschiedenen Mitarbeitenden, die involviert sind. Es gibt auch sowas wie Gewerkschaften in den USA, und das gibt es eben in der Musik alles nicht. Da gruppiert sich, wie gesagt, alles um die Stars. Es gibt zwar die Labels, die vielleicht auch sich gewerkschaftlich organisieren können, die aber natürlich weniger Einfluss auf den Star haben. Ich sage das jetzt hier bewusst männlich, der sozusagen sich frei flottierend bewegt und mehr oder weniger diktieren kann, wie er sich verhält. Und da ist dann eben auch die Frage, inwieweit das immer mitgetragen wird. Aber wir sehen ja, dass jede Form der Aufmerksamkeit auch noch mehr Geld generiert, ganz platt gesagt. Also ja. Die Alben von Rammstein sind jetzt in den Charts wieder nach oben geschossen. Das war auch bei Fällen wie bei R. Kelly so, dass nachdem enthüllt wurde, wie er junge Mädchen sexuell missbraucht und wirklich auch der Freiheit beraubt hat, da sind auch die R. Kelly Streams erstmal wieder hochgegangen. Ja, das ist eine ganz perfide Maschinerie, und natürlich wollen die daran beteiligt sind, auch nicht ihre Einkünfte schmälern.
Klar, das ist eine erstaunliche Abhängigkeit, die natürlich auch deutlich wird, übrigens auch in, wie ich so bemerkenswert fand, in völliger Verniedlichung auch der Akteure der Band. Wenn du dich erinnerst, das erste Opfer war ja die beteiligte Frau. Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Also wenn man so will, der Lockvogel, der für Lindemann arbeitet, selber wahrscheinlich Fan, nicht mal wahrscheinlich Groupie erinnert. Wie hieß der große Fall in den USA? Die Frau, die danach jetzt im Gefängnis sitzt.
Die Partnerin von Epstein.
Epstein, danke dir, genau, Epstein. Genau das gleiche Phänomen. Epstein nimmt sich das Leben danach im Knast und ist damit quasi, in Anführungszeichen gesprochen, raus. Und sie ist diejenige, die böse, die femme fatale. Das gleiche hat ja die Lindemann-Band, sag ich mal schon, oder Rammstein genauso gehalten. Und danach mit der Intonation vom Management gestreut. Da sind jetzt sechs arme Jungs, das muss man sich im Jargon mal bewusst machen, die gar nicht wissen, wo ihr Kopf steht. Ja, also Männer im Alter von 60 Jahren, die sich selbst zu fast schon pubertierenden Jungs verniedlichen. Ja, die Frau wird haftbar gemacht. Und das finde ich das Interessante. Ich finde, das macht sein Text auch so deutlich, der ja keineswegs optimistisch in dem Sinne endet. Die große Frage scheint mir zu sein, könnte das jetzt ein Kipppunkt sein, wo diese Dominanzverhältnisse, diese Ausbeutungsverhältnisse wirklich ein Stück weit endlich dazu führen, dass diese Band vielleicht sogar geächtet wird? Und da habe ich den Eindruck, bist du ja eher pessimistisch.
Ja, ich bin da leider aus vielerlei Erfahrungen pessimistisch. Also ich mache es ungern, aber es gibt ja dann doch wieder dieses Beispiel von Johnny Depp, wo der Fall ein wenig anders gelagert war. Da ging es um häusliche Gewalt, und beide Ehepartner, er und seine Ex-Partnerin Amber Heard, haben sich sozusagen gegenseitig beschuldigt. Aber es war sozusagen klar, dass Johnny Depp höchstwahrscheinlich nicht ganz unschuldig war. Und die Karriere seiner Partnerin, Ex-Partnerin, ist jetzt nirgends, und Johnny Depp wurde auf dem roten Teppich in kann in einem ja sehr merkwürdig sozusagen mit dem Fall auch inhaltlich verknüpften Film als Star bejubelt. Ja? Also das sehen wir immer wieder, dass da quasi nichts hängen bleibt.
Dass man den Frauen weniger glaubt als den Männern auch, nicht?
Das ist genau, ja das. Also das hängt einfach auch damit zusammen, dass diese Männer natürlich in einer Machtposition sind und auch meistens sozusagen mehr Fans haben. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sich Menschen nach wie vor lieber an männlichen Leitfiguren offensichtlich orientieren, weil wir so lange immer wieder gelernt haben, dass das die Figuren sind, die Autorität verkörpern, die Wissen verkörpern, die vielleicht auch sozusagen, ja nicht Integrität verkörpern, aber sozusagen Grundsätze, wie wir uns zu verhalten haben. Und da sehe ich eben eine große Bereitschaft, sich an diesen Figuren zu orientieren und nicht eben den Leuten, die sich als Opfer darstellen, zu glauben. Und also ich sehe hier in Berlin jetzt auch immer wieder Menschen mit Rammstein-T-Shirts herumlaufen. Es gab ja schon die Vermutung, dass das sozusagen eine neue Chiffre werden könnte für so eine, ja in Anführungsstrichen, Anti-Woke-Culture, wo es dann gar nicht mehr um Rammstein geht, sondern einfach nur darum, wir beharren auf unser männliches Recht, uns nach wie vor sozusagen misszuverhalten und lassen uns das auch nicht nehmen. Und das finde ich doch sehr beunruhigend und deprimierend. Und andererseits sehe ich aber natürlich auf der anderen Seite, dass viele Menschen das natürlich überhaupt nicht wussten, in welchem Ausmaß da Missbrauch praktiziert wird und wie sehr es da auch eine Komplizenschaft gibt von denjenigen, die sozusagen im Inner Circle sind. Und ich glaube, es ist jetzt an uns, da immer noch genauer hinzuschauen, auch den Finger in die Wunde zu legen und das eben nicht als normales, machtvolles, männliches Verhalten einfach zu legitimieren oder schulterzuckend hinzunehmen.
Dieser Code of Conduct von Claudia Roth beabsichtigt, kann der irgendwas bewirken?
Ja, das ist natürlich in der Popkultur immer sehr schwierig, da sozusagen mit Verordnungen von oben irgendwas zu bewirken. Also ich erinnere nur an die Parental Advisory Stickers, die Tipper Gore in den 90er Jahren durchgesetzt hat, soweit ich mich erinnere. Das war dann sozusagen so eine große Bewegungswelle dagegen. Das ist natürlich ganz anders gelagert. Da ging es ja um afroamerikanische Hip-Hop-Kultur. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir damit so viel bewirken. Es muss sozusagen erstmal den Bewusstseinswandel geben, weil auch wenn gewisse Auftrittsformen verboten werden, gibt es immer noch genug Möglichkeiten, sozusagen der Band die Unterstützung zu zeigen, Produkte zu kaufen, sich da irgendwie zu organisieren. Ich glaube, es muss sozusagen eine Ächtung von den Fans auch geben, dass die Fans halt auch gewahr werden, dass sie es nicht okay finden, wenn man Menschen so behandelt, nur weil man scheinbar die Macht hat. Aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
Man kann ja zwei Wege identifizieren, die eingeschlagen werden und werden können. Wir haben den rechtlichen Weg. Wir haben über den Fall Epstein kurz gesprochen. Wir haben Weinstein. Wir haben zwei Fälle in den USA, bei denen man, der eine hat sich das Leben genommen, um quasi, ich nehme an, lebenslängliche Haftstrafe zu entkommen. Der andere wird, kann man annehmen, Weinstein wahrscheinlich, nicht ganz unwahrscheinlich jedenfalls, sehr, sehr lange vielleicht lebenslänglich in Haft bleiben. Also es gäbe durchaus, und das wird man ja im Falle Rammstein noch erleben, durchaus diesen rechtlichen Weg. Da können wir wahrscheinlich momentan wenig zu sagen. Den anderen Weg, den du ansprichst, finde ich auch den eigentlich fast entscheidenden. Man muss sich doch bewusst machen, wenn man auch noch eine andere Dimension einbezieht, USA, mögliche Wiederwahl von Donald Trump, der die völlige, Verächtlichmachung der Frau mit seinem Grab them by the pussy, ich kann als mächtiger Mann eigentlich mir rausnehmen, was ich will. Dieser kulturelle Backlash scheint sich mir im Falle Rammstein ein Stück weit auch aufzudrängen und ich finde es auch entscheidend, was du sagst. Es kommt, finde ich, irgendwie zum Schwur, inwieweit eine Gesellschaft bereit ist, das durchgehen zu lassen. Und mal ganz auf einer trivialeren Ebene, siehst du da nicht auch eine Parallele zur Vulgarisierung? Es ist ein Weitersprung, aber ist vielleicht auch gar nicht so weit. Die völlige, fast schon, wie du sagst, als gegen die Cancel Culture praktizierte oder gegen die vermeintliche Wokeness-Kultur bewegte Leila-Kultur, die man fast schon sagen kann. Ja, du kennst ja dieser Song, dieses Lied, was ja fast schon als Gegenlied gesungen wird, um sich dem linksgrün versiften, mal, ja, in dem Abwehrjargon. Ich glaube, da ist ein Backlash im Gange, der über den Fall Rammstein hinausgeht, aber der diesen Fall so entscheidend macht, um eine Grenze zu ziehen und auch deutlich zu machen, mit jedem Tabubruch, den Rammstein ja in vielen Ebenen praktiziert hat, kommen die nicht durch. Und sein Text, der endet ja so grandios mit dem Wort, auch übrigens völlig verniedlichend, von Lindemann: Wir hatten ein Riesenglück, mit dem möglichen Unwetter, mit dem angekündigten Unwetter. Da hat er seinen Auftritt da wohl im Olympiastadion in München vor 100.000 oder 10.000 gemacht und dann sagt er, das andere wird auch vorbeiziehen. Womit er meint, der Prozess bzw. Die Diskreditierung der Band. Ist das nicht genau die Wette auf unsere Gesellschaft, die das möglicherweise wieder nicht schafft, eine solche Band dann letztlich zu ächten?
Ja, das sind meine Befürchtungen. Meine Befürchtungen gehen aber eher in die Richtung, dass die Menschen das einfach aussitzen wollen, weil sie sich ihre Stars nicht wegnehmen lassen wollen. Ich würde jetzt nämlich gar nicht mal dem Gros der Rammstein-Fans unterstellen, dass sie sozusagen trumpistisch denken und vielleicht auch agieren, weil dieses Verhalten, was da jetzt von Till Lindemann kolportiert wurde, das ist ja wirklich trumpistisch. Also das ist genau dieses Grab 'em by the Pussy. Es wurde ja noch drüber geredet, dass auch sozusagen illegale Substanzen im Spiel waren, die dann vielleicht den Willen brechen. Das weiß man alles noch nicht. Das wird man vielleicht auch nie herausfinden, weil sowas wie Rohypnol ja nur wenige Stunden im Blut nachweisbar ist. Genau, das ist ein trumpistisches Verhalten. Aber ich glaube, dass sozusagen Rammstein, und das ist vielleicht unsere Chance, es nicht recht wäre, sozusagen completely to the dark side über zu wechseln und dann offiziell sozusagen die Band der AfD-Fans zu werden. Ja? Also das ist natürlich sozusagen die Gefahr der Spaltung unserer Gesellschaft, dass aus einer Ablehnung einer vermeintlichen Wokeness, eines emanzipatorischen Miteinanders, dann das Pendel ganz stark in die andere Richtung ausschlägt. Und ich sehe auch hier diese Mechanismen am Werk. Ich hoffe nur darauf, dass Rammstein, die ja immer wieder mit Vorwürfen, sie seien rechts, konfrontiert wurden und das immer wieder sozusagen verneint haben, dass diese Band sich eben nicht in die Ecke gestellt sehen möchte, weil da dann doch sozusagen der öffentliche Druck zu groß wird. Also so eine Band, damit würden sich viele Menschen nicht mehr wohlfühlen, die hofiert zu sehen, wenn es jetzt wirklich so eine reaktionäre Rechtsrockband wäre. Und ich glaube, das ist sozusagen unsere einzige Chance, dass Rammstein auch selbst und den Fans klar wird, in welche Gewässer sie sich begeben, wenn sie das weiterhin so navigieren und ihnen das egal ist. Die Band hat ja auch geäußert, wir nehmen das ernst etc., aber es sind halt noch keine Taten gefolgt. Das wird natürlich irgendwie verschleiert oder abgewehrt mit Rechtsanwälten und was auch immer. Aber also ich sehe natürlich auch diese Zweispaltung der Gesellschaft, aber ich hoffe, dass die Popkultur da trotzdem sozusagen eine andere Rolle spielen will als die der Tumpen, Emanzipations- und Modernitäts.
Das heißt, wir hoffen einfach, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt. Und
freuen uns über deinen optimistischen Ausstieg, der gewissermaßen den eigenen Text, der so knallhart und sehr klar ist und dem er jedem empfohlen ist, gewissermaßen noch konterkariert.
Herzlichen Dank, Sonja Eismann, Kulturjournalistin, Kulturwissenschaftlerin aus Berlin.
Danke auch, tschüss.
Herzlich willkommen, Annette Dittert.
Ja, danke. Thanks for having me, wie man in Großbritannien sagt.
Ja. Du bist Auslandskorrespondent, Studioleiterin in London für die ARD. Kennst London schon seit Ewigkeiten, bist seit 2008 dort.
Wohnst du in einem 15 Haus? Jahre, wie ich gerade von euch erfahren habe.
Genau. Und du hast ja mal gesagt, das war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Wir haben uns dann gefragt, Liebe auf den ersten Blick nach 15 Jahren, guckt man sich den Partner ja auch schon mal ein bisschen kritischer an. Und jetzt hatten wir den Brexit vor 2,5 Jahren. Und wie würdest du die letzten 15 Jahre beurteilen, vor allem mit Blick auf den Brexit? Was hat sich am meisten verändert?
Also die letzten 15 Jahre, das ist ja jetzt ein sehr langer Podcast. Aber ich kann zumindest sagen, dass es immer noch in einer gewissen Weise Liebe ist. Nicht mehr auf den ersten Blick natürlich. Ich habe ja quasi schon zweimal das verflixte siebente Jahr hinter mir. Also es gab diverse Phasen der Liebe und nicht so entspannten Beziehungen mit dieser Stadt. Die hat ja auch ganz viele hässliche und unangenehme Seiten. Also allein diese irre Schere zwischen Arm und Reich, die jetzt noch härter und mehr auseinanderklafft seit vorher. Der Brexit war auf jeden Fall ein harter Schlag, auch emotional und mental für mich. Aber ich würde trotzdem nirgendwo anders wirklich leben wollen. Nach wie vor.
Fassend, dein Boot ist ja auch mittlerweile legendär, dass du als einzige wahrscheinlich Korrespondentin, die es nicht nur in Deutschland gibt, von einem Boot aus einem Arm der Themse wohl ja berichtest. Ja, das ist ja schon sensationell. Und,
ja, das habe ich damals gemacht, weil ich nicht mehr leben wollte wie ein Expat in dieser Stadt, in der ich mich so zu Hause gefühlt habe. Ich wollte einfach so leben, wie normale Menschen leben. Und das hätte eben entweder bedeutet, ganz weit rauszuziehen, was nicht ging, oder sich was anderes zu überlegen. Und da ich über diese Kanalboote mal einen Film gemacht hatte, wusste ich, dass das eigentlich eine tolle Lebensform ist und das mitten in London. Und ja, und als ich mal ein Sabbatical zwischendrin hatte, habe ich mir das Ding halt gebaut und das war eigentlich am Anfang nur ein Gag, aber dann, ja, das ist jetzt 7 oder 8 Jahre her und ich wohne immer noch da.
Aber damals warst du noch als EU-Bürgerin richtig willkommen? Das war quasi ein Teil Heimat?
Ja, da war das noch anders, als ich damit angefangen habe. Das war 2014, 15 etwa. Ja, ja. Und dann kam der Brexit und das war schon ein Schlag. Also auch für meine britischen Londoner Freunde, die das ja auch alle nicht gewollt haben. Ich weiß noch, in der Nacht vom Brexit, also nach der Abstimmung, ich war da in Schottland, kam ich runter, habe aus Edinburgh berichtet beim Referendum selber und kam runter mit dem Zug auf meinem Boot und da stand eine riesige Blumenvase auf dem Deck mit einem Schild Please don't go von meinen Nachbarn. Wahnsinn. Da habe ich wirklich ein Kloß im Hals gehabt, weil ich da das erste Mal begriffen habe. In der Nacht selber hatte ich das gar nicht begriffen, dass das wirklich bedeutet, dass wir möglicherweise rausfliegen, wir Europäer, oder dass wir eben nicht mehr dazugehören. Das war mir bis dato gar nicht klar. Und als ich diese Blumen und diese wahnsinnig liebevolle Postkarte sah, da habe ich das erste Mal richtig verstanden. Und das war dann schon eine Zeit, also die Jahre nach 2016, wo ich wirklich gefremdelt habe, auch mit den Briten teilweise, also mit denen, die eben auch diesen Lügnern auf den Leim gegangen sind und wirklich auch ein schwierigeres Verhältnis. Ich habe mal gesagt, es war wie so ein Schatten über dem Land, der auch bis heute nicht ganz weggegangen ist, natürlich.
Es war ja auch ein richtiger Umschlag, weil du das so sagst. Wenn wir das auch von anderen Freunden gehört haben, Michael Kretke, einem sehr guten Autor, der richtig aus London wieder weggezogen, beziehungsweise aus England weggezogen ist, weil der Umschlag im Umgang mit den Europäern und nicht nur dieser noch härter getroffenen den Osteuropäern, die man ja eigentlich auch brauchte, aber auch den Westeuropäern hörte man, dass also ein enormer, richtiger Rassismus ein Stück weit aufgekommen ist im Umgang mit den nicht mehr gemeinsamen Partnern.
Das hat vor allem die Osteuropäer getroffen.
Besonders,
also die Polen, also ich habe viele polnische Freunde, weil ich ja auch mal in Warschau Korrespondentin war in London. Und da sind eben viele auch, die ich von früher kannte, die teilweise da waren oder Freunde hatten. Die waren wirklich entsetzt, weil also die wurden richtig blöde angemacht in den Jahren nach dem Referendum, wenn sie auf der Straße oder im Lokal polnisch gesprochen haben. Und da sind ja auch ganz, ganz viele weggegangen, die jetzt bitter fehlen. Also weil die haben einfach die ganze Arbeit gemacht. Also gerade so, wenn es darum ging, ein Haus oder ein Boot zu reparieren, da war man ohne Polen ziemlich aufgeschmissen und ist es immer noch. Und das ist eines der vielen, vielen Dinge, wo die Briten sich einfach ins Knie geschossen haben. Also die Arbeitskräfte, die jetzt nach der Pandemie überall fehlen, die fehlen in Großbritannien noch viel, viel mehr, weil eben durch den Brexit so viele weggegangen sind.
Das ist ja eine richtige Katastrophe, was die Wirtschaft angeht.
Ja.
Und wem geben denn die Briten dann die Schuld? Sehen Sie das?
Das machen die ja nicht so. Das ist ja nicht Deutschland, wo man immer sagt, wer war schuld und wem. Nee, man nimmt es so hin. Das ist ja das was ich eigentlich auch in dieser Beziehung, sonst ist das charmant, wirklich nervtötend gerade finde, mal um so platt zu sagen, weil einfach niemand so richtig darüber reden will, was da passiert ist. Und das ist jetzt 7 Jahre danach. Und natürlich haben sie mittlerweile gemerkt und es wird jetzt auch allmählich ganz vorsichtig darüber berichtet, wie schädlich das vor allem für die Wirtschaft war, aber auch politisch. Und es ist aber eben nicht so, dass man sagt, der war schuld oder wir haben Fehler gemacht oder dass man in irgendeiner Weise das aufarbeiten würde, sondern da setzt dann eben dieses Muddling through ein, also dieses sich durchwursteln und bloß mit keinem in Konflikt geraten, was wie gesagt normalerweise charmant ist, aber was eben den großen Nachteil hat, dass man eben dieses Riesenproblem Brexit nicht angeht und auch die Opposition nicht im Moment.
Ja, und man tut das kann nicht. Ja sich auch fragen, es gibt ja Gründe dafür, du schreibst das ja auch in deinem schönen neuen Text, der jetzt auch sehr aktuell die Gegenwart schreibt, aber es wäre ja schön gewesen, wenn man mal zurückschaut, wenn es eine klare Labour-Opposition gegeben hätte.
Natürlich.
Labour hat ja auch im Kern völlig versagt, weil sie nie eine klare Pro-Europa-Position bezogen haben. Ne? Und so gibt es natürlich auch niemanden, der sich guten Gewisses hinstellen könnte und sagen könnte, wir waren von Anfang an dagegen.
Ja, ne? Also eine große Komplizenschaft. Ja, ja, die waren von Anfang an komplizit. Also Corbyn, der ja in dieser Wahl dann auch, also während des Referendums der Labour-Chef war, war ja im Herzen ein Brexiteer. Der hat ja wirklich das ganz klar torpediert. Wann immer er neben einem EU-Schild stand und Kameras dabei waren, ist er 2 Meter nach links oder rechts gegangen, je nachdem. Also der hat mehr oder weniger deutlich gemacht, dass er eben, und da gehörte er zu, dass er noch zu diesem alten linken Flügel der Labour-Partei gehört, die die EU immer skeptisch gesehen hat. Und dann später war es auch nicht viel besser, weil Labour hat für den Deal gestimmt von Johnson, weil sie sich da nicht sozusagen schuldig machen wollten, dass sie die Nation ohne Deal vor die Wand fahren lassen, obwohl dieser Deal eine Katastrophe war und eigentlich ziemlich nah an einem No-Deal war am Ende. Das heißt, die sind Komplizen von Anfang an, in der Tat. Das ist die große Tragödie dieses Landes. Und jetzt traut Starmer sich auch wieder eben nicht, aus diesem Grund unter anderem, da klar in die Opposition zu gehen und zu benennen, wie problematisch das für die Wirtschaft war. Und das große Problem dabei ist, wenn man es nicht benennt, dann kann man ja auch die Probleme nicht lösen. Und
also ich finde, da sind wir jetzt. Wirklich erschütternd, wenn man vor allem weiß, dass eine große Mehrheit der Briten inzwischen denkt, der Brexit war ein Fehler.
Ja.
Dass man da eine politische Klasse hat, die komplett ignoriert, was eigentlich an Stimmung da ist. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Märchen vom Kaiser, der nackt ist und dessen Kleider gelobt werden und keiner sagt es mal. Der Kaiser ist nackt, der Brexit war ein Fehler.
Ja. Nur der Kaiser in dem Märchen läuft nackt weiter, ne? So hört das auf. Er ignoriert das einfach.
Aber gibt es dann nicht irgendwelche Gruppen, gibt es nicht eine Chance, dass eine Opposition tatsächlich die Möglichkeit mal ergreift? Also Labour kann doch nicht so weitermachen, auch im Weg auf die nächsten Wahlen.
Doch, die machen so weiter.
Also aber Starmer müsste ja nicht. Man könnte ja fragen, oder war Starmer damals auch? Klar,
nein,
nicht mal, ne? Der war
Starmer
ja keine,
hat
ne?
Corbyn, war bei Corbyn der Vize, also der war
ach,
schon in gewisser Weise involviert.
Er war auch involviert, ja, das ist ja das Dilemma. Es gibt also keinen Cut bei Labour, wo man hätte sagen können, einer legt den Hebel um und sagt, ich bin nicht kompromittiert. Er war es in gewisser Weise auch.
Er war es in gewisser Weise, wobei das hätte jetzt es nicht nötig gemacht, so zu agieren, wie er jetzt agiert. Warum er jetzt so agiert ist, weil er eben unbedingt die nächste Wahl gewinnen will und Angst hat, dass er das nicht hinkriegt, wenn er ganz bestimmte Sitze durch dieses Wahlsystem in der sogenannten Red Wall, wo eben so die rechten Brexiteers eher die früher Labour gewählt haben, die sind zu Johnson desertiert 2019 und die braucht er unbedingt zurück. Das hängt mit dem Wahlsystem zusammen. Da kommt es eben letztlich auf ganz wenige Stimmen an, so wie in Amerika. First past the post ist ein völlig idiotisches Wahlsystem, haben die Briten aber noch. Und solange, und deswegen macht er das jetzt. Das ist eine reine eiskalte Taktik, für die das Land aber eben einen sehr hohen Preis bezahlt.
Das Verrückte ist ja auch, dass offiziell heißt es immer noch Arbeitsplätze für die Briten, aber in Wirklichkeit, du hast es ja eben selber gesagt, die Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Und jetzt habe ich gelesen, es gibt sogar Visa, Spezialvisa, die heimlich,
mehr oder weniger. Nicht heimlich. Also, also für mit der Migration. Also das ist so, dass die Brexiteers sagen, das haben wir schon hingekriegt, was wir da versprochen haben. Wir haben jetzt Kontrolle. Ich meine, sie haben jetzt keine Arbeitskräfte mehr, aber sie haben die Kontrolle und sie vergeben Visa an Menschen, die sie brauchen. Das funktioniert nur nicht, weil keiner kommen will. Das heißt, früher zum Beispiel NHS, Gesundheitssystem, das waren die Krankenschwester, die Ärzte, das waren ganz viele EU-Bürger. Also vor allem Krankenschwestern waren Spanierinnen und Portugiesinnen. Viele, warum weiß ich gar nicht, aber das war irgendwie traditionell so, die sind jetzt alle weg, jetzt holen sie die aus Bangladesch und Nigeria, was ethisch natürlich auch fragwürdig ist, weil die brauchen die selber und aber auch ein Heidengeld kostet, weil die denen Englischkurse bezahlen müssen, die sind teilweise nicht ausgebildet. Und aber da sagen halt die Brexiteers, ja, das mag sein, dass wir da im Moment noch rumstolpern, aber wir haben das Ziel, was wir hatten, nämlich die Immigration kontrollieren, anders als Arbeitnehmerfreizügigkeit, auf die wir ja keinen Einfluss hatten, das haben wir erreicht, auch wenn es uns dabei schlechter geht.
Aber die Kontrolle bedeutet ja jetzt zum Beispiel, dass Menschen, die an der Küste stranden, zurückgeflogen werden sollen, was ja auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstößt.
Na, das ist ja wieder was anderes. Da geht es ja um Flüchtlinge und Immigranten, die sozusagen nicht jetzt auf Arbeitsvisa sich bewerben, sondern auf die mit Booten da von Frankreich kommen, wo es eben mittlerweile sehr viel mehr sind als früher. Früher konnte man ja ironischerweise als EU-Mitglied die noch zurückschieben durch Dublin. Das haben sie zwar gar nicht so oft gemacht, aber die Möglichkeit haben sie ja jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt sitzen sie da. Und das ist eine Politik, die extrem zweifelhaft ist. Also die geht weit über das hinaus, was die AfD hier will. Also die wollen im Prinzip das Recht auf Asyl abschaffen oder haben das Gesetz, wenn es durchkommt, tut das de facto. Und das geht gegen alle internationalen Flüchtlingskonvention, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und das ist auch ist ein Gesetz, da geht es darum, dass wenn die Leute sozusagen mit den Booten illegal landen, dass sie dann sofort festgenommen werden und nach Ruanda ausgeflogen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, eine Asylbewerbung abzugeben. Und das können sie dann in Ruanda versuchen. Und wenn sie da akzeptiert werden, dann müssen sie aber in Ruanda bleiben.
Wahnsinn.
Völlig
Wahnsinn.
Irre Politik, Wahnsinn. Die überhaupt keine Chance hat, auch in den britischen Gerichten wirklich durchzukommen. Das heißt, das Ganze ist ein populistischer Unsinn, der nichts von diesen Problemen löst, die die Briten tatsächlich haben mit diesen Bootsflüchtlingen.
Und traut sich Labour da?
Nein.
Front zu machen auch nicht, weil sie einfach nicht. Angst haben vor den einschlägigen konservativen Bezirken, die übernommen worden sind, an die Wand zu fahren.
Ja, es ist eigentlich auf allen Ebenen so, also gerade auch bei der Flüchtlingspolitik, da Starmer kritisiert immer wieder, dass das Ganze nicht praktikabel ist und dass es vor allem übrigens irrsinnig teuer ist. Ein einzelner Flüchtling, der so abgeschoben wird, kostet den britischen Steuerzahler, das ist eine regierungseigene Studie, die sie gerade vorgelegt haben, 180.000 Euro. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Dafür können sie dir ein Haus bauen.
Aber oder Labour, umschulen. Und
ja, oder alles mögliche. Ja, genau, die brauchen einsetzen. Ja die Arbeitskräfte. Aber das Problem ist halt, dass Labour genau da wie beim Brexit Angst vor diesen, sag ich mal, konservativen, eher rechten, ehemaligen Labour-Wählern im Norden hat und auch da eben keine fundamentale und Opposition aufgrund des Prinzips des Rechts auf Asyl macht, sondern nur sagt, es ist zu teuer und unpraktisch und klappt nicht, aber nicht wirklich sagt, das ist eigentlich völlig unethisch. Und das ist das, was ich meine. Damit mögen sie vielleicht die nächste Wahl gewinnen, aber das Land zahlt einen viel zu hohen Preis dafür, nämlich die vollkommene Verrohung der Sitten, der politischen.
Also das, was du beschreibst, ist ja eine permanente, eine Erosion auch von Werten in Permanenz, kann man eigentlich sagen. Nicht? Ich war auch überrascht, ich las heute dein letztes, du bist ja auch nun wahnsinnig digital unterwegs, deine letzte Twitter-Mail. Mit Sunak, ich krieg's jetzt nicht wortwörtlich hin, aber sinngemäß ist die politisch schlechteste Regierung am Start.
Ja, und als ich das
inkompetenteste Regierung. Als ich das las und mir bewusst mache, was du alles schon erlebt hast, an Regierung hast kommen und sehen. Und ich fange nur mal mit Johnson an, wo wir eigentlich alle dachten, da ist das Ende der Pipeline vielleicht, das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann kam Truss, ich weiß noch deine vernichtenden Kommentare, ja, wo du sagtest, das war ja auch eine Herrschaft der 4-5 Wochen, so, nicht, wenn wir uns erinnern. Unfassbar.
Der Salat hat gewonnen.
Genau. Also die und alles irre Geschichten. Du hast mich damals noch darauf hingewiesen, die wunderbare Rede über esst britische Äpfel, weißt du noch, das war ja alles ein Tollhaus. Aber man dachte doch eigentlich, tiefer als mit Johnson kann dieses Land eigentlich nicht fallen. Und jetzt sagst du selbst bei Sunak, bei dem ich sage, aus der gewissen Entfernung, er hat ja noch einen gewissen Seriositätsanspruch, würde man sagen. Ja. Aber du sagst, es ist fast noch drastischer.
Das ist letztlich derselbe Rechtspopulismus im Anzug. Also das ist in gewisser Weise fast gefährlicher, weil es eben keiner so merkt. Also der kommt so auf den ersten Blick seriöser und rationaler daher und hat ja auch ein paar vernünftige Sachen gemacht, wie zum Beispiel dieses Windsor Framework, also diese Annäherung an die EU, wenn es um Nordirland ging. Das sind so ein paar Dinge, die er gemacht hat. Aber der ist politisch zu schwach, um auch nur irgendetwas von dem, was Johnson angestoßen hat, zurückzunehmen, sondern er fährt genau denselben Kurs. Er lügt genau wie Johnson im Parlament. Er versucht, Starmer mit absurden Kulturkampf-Memen ständig zu diskreditieren. Also das ist alles extrem unsachlich, genau wie vorher, nur dass es rationaler daherkommt, weil er eben nicht so, weil er einen besseren Friseur hat, sagen wir mal so. Er hat aber eben auch auf der Ebene, eben, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Asylpolitik, auch Demonstrationsrecht, fährt er genau dieselbe Linie, illiberale Politik und das meinte ich mit dem Tweet, er ist dieses Kabinett, und das hat er im Grunde weitergeführt aus der Johnson-Zeit, ist sowas von inkompetent, das glaubt man überhaupt nicht. Die sind noch nicht mal in der Lage, ein Gesetz so zu formulieren, dass es überhaupt verabschiedet werden kann. Also das ist wirklich keine Regierung, die in irgendeiner Weise mehr weiß, was sie tut. Die taumeln nur noch bis zur nächsten Wahl, die wahrscheinlich im nächsten Jahr kommt, und wissen eigentlich, dass sie dann auch abgewählt werden. Also das hofft jedenfalls die Mehrheit des Landes, wenn ich das richtig sehe. Und das muss auch passieren, weil so kann es wirklich nicht weitergehen.
Also eigentlich würdest du sagen, die gesamte politische Elite, jetzt mal konkret auf die Tories
bezogen,
in großen Anführungszeichen, Elite sogar in Anführungszeichen, ist letztlich zerstört. Sie ist völlig.
Die Partei ist total kaputt. Also das ist quasi, die sind genau auf demselben Weg unterwegs wie die Republikaner in den USA.
Ja.
Das ist ein Haufen ideologisch verbrämter und eben in der Sache völlig inkompetenter Abgeordneter. Das hängt damit zusammen, dass Johnson eben diesen alten Kern der Tory-Partei, also die Centrist Conservatives, also die Mitte, damals 2019 rausgeschmissen hat. Das war ja eine richtige Säuberung der Partei. Die sind alle weg. Und das, was danach gekommen ist, war UKIP, das war the far right, das sind die extrem Rechten. Und die sind mittlerweile, die haben sozusagen die Partei von innen aufgefressen. Ne? Also die rechten Tories sagen immer, ja, wir haben hier ja Gott sei Dank wegen des Brexit keine rechte, rechtsextreme Partei. Da kann man immer nur sagen, naja, ihr seid's halt selber. Das Problem ist eben, das ist wie mit all diesen rechtspopulistischen Regierungen oder Parteien, die haben eben keine Lösung. Das ist eine rein performative Politik. Diese Flüchtlingspolitik ist völlig, das ist unmachbar. Die haben auch im Grunde ein Problem geschaffen, was gar keins war. Weil 40.000 Bootsflüchtlinge pro Jahr bei 67 Millionen Briten, das hätte man schon gut integrieren können. Zumal sie ja Arbeitskräfte brauchen. Das ist überhaupt nicht nötig, da so ein und dann keine Lösung zu haben. Und das ist das große Problem. Und da kann man nur hoffen, dass, wenn Labour die nächste Wahl gewinnen sollte, die haben schon sehr viel kompetentere Leute am Start, dass das ein bisschen besser wird. Aber das Problem ist, dass dann eben auch kein Geld mehr da ist. Die Staatskassen sind leer, ne? Und wie Labour da eine vernünftigere und sozialere Politik wieder machen will, ist mir im Moment noch schleierhaft. Das heißt, das könnte ganz schön hart werden, selbst wenn sie gewinnen.
Und ob da vielleicht auch noch eine Annäherung wieder an Europa möglich ist, wäre ja zum Beispiel auch zu wünschen. Also ich sehe gerade so ein bisschen die Insel wegdriften noch weiter,
ja, tut sie auch,
vom Kontinent. Und erschreckend dabei ist natürlich auch unser Desinteresse, muss ich sagen. Wir machen natürlich jetzt hier das Gespräch, aber wir haben vorhin gerade noch mal überlegt, nach dem Tod der Queen und nach Johnson und Truss, nach den Clowns sozusagen der Politik, die auch hier so ein bisschen für Aufregung gesorgt haben, hören und lesen wir eigentlich weniger und immer weniger über England.
Als ob ich persönlich mal ganz angenehm finde. Ich finde, das war genug in der Presse. Aber nein, ist so, klar. Aber es ist im Moment eben auch eine seltsame Zwischenphase, ne? Wo man jetzt einfach wartet auf die nächste Wahl und guckt, was da passiert. Ich denke, dann wird das Interesse auch wieder größer. Nur, ich sage mal, die große Hoffnung, die vielleicht viele hier haben, dass mit einer neuen Labour-Regierung da sich wesentlich was ändert, da würde ich sagen, ist nicht.
Du bist ja sehr radikal sogar auch in dem Punkt. Wir wollen den Text gar nicht vorwegnehmen, der jetzt im nächsten jetzt kommt, aber der ja nun wirklich so scharf ist in seiner Kernbotschaft. Du sagst, die Herrschaft der Lüge ist eine, die mittlerweile Labour selbst, so hast du damals, ja, ja, lustig, weil will ich erinnern, bei uns das erste Mal, was uns immer wahnsinnig freut, du kannst ja sagen, wir haben dich jetzt halbjährlich im Heft, so fast schon häufiger, lieber noch häufiger, das weißt,
ja,
du, aber
vielleicht
gerne wieder, aber so in den Etappen. Und der erste Text vor jetzt bald drei Jahren war genau der Text zu Boris Johnson, die Herrschaft der Lüge. Und du hast jetzt ja fast die noch schärfere These. Eigentlich hat sich diese Herrschaft der Lüge so ubiquitär und gänzlich über das Land gedehnt, dass auch Labour davon ergriffen
ist. Ja, absolut. Das ist ja, im Grunde ist das wieder ein gutes Beispiel, was ja so häufig auch in anderen Ländern passiert, wo einmal wirklich so eine rechtspopulistische Partei den Diskurs übernommen hat. Das wieder zurückzudrehen, ist unfassbar schwierig. Und Labour tut sich damit eben wahnsinnig schwer. Und Starmer mit diesem taktisch möglicherweise richtigen Kurs, eben sich nicht sozusagen angreifbar zu machen und vieles von diesen nationalistischen Projekten mit zu übernehmen, verstrickt sich dadurch aber immer wieder in Halbwahrheiten. Also zum Beispiel dieser Brexit-Kurs zu sagen, nicht, das war Quatsch und wir müssen jetzt mal die Probleme angehen, sondern das Mantra von Starmer und der Labour-Opposition ist, we will make Brexit work. Das stimmt schon mal in sich nicht, weil das ja suggeriert, dass das etwas ist, was funktionieren könnte. Und das verwischt die bittere Realität, dass es eben gar nicht, dass es eben de facto einfach ein schädliches Unternehmen war. Und in dem Zusammenhang wird er halt dann auch immer wieder interviewt, das habe ich auch in dem Text erwähnt, das ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen her, im Radio morgens, wo er dann vom Moderator gefragt wurde, Keir Starmer, ob denn nicht die britische Wirtschaft besser aufgehoben wäre oder es der besser gehen würde, wenn sie denn im Binnenmarkt wäre. Und dann sagt er nein. Da habe ich mich fast an meinem Kaffee verschluckt, weil das weiß er natürlich auch, dass das nicht stimmt. Das heißt, da ist er auch gefährlich nah an der Lüge. Das heißt, er verstrickt sich immer wieder auch in diesen Populismus. Und die ganzen Labour-Wähler, die ja alle zurück in die EU wollen, die sagen sich alle, naja, unsere beste Hoffnung ist, dass der eiskalt lügt, wenn er sagt, er will das nicht. Aber das ist ja in sich schon ein Problem.
Ist das vielleicht alles getrieben von der ganz großen Angst, einem Land so brutal die Wahrheit sagen zu müssen, die sie vielleicht übrigens, wie du es ja selber sagst, zum Teil schon weiß, die sie es wahrscheinlich ahnt, und dass einen solchen Hammer gegenüber einer Bevölkerung gewesen ist, der man von Anfang an die Lüge gesagt hat, mit Komplizenschaft der Labour-Party. Also man kann es ja psychologisch ein Stück weit verstehen. Ja, die Angst davor, dass dann das richtig greift, dass diese Zukunft eine durchaus sehr düstere sein wird, ne?
Ja, und dass sie vor allem Unsinn gemacht haben.
Oh, so Unsinn also gemacht haben, ja. Aber es müsste ja so ein kathartisches, ja, absolut. Es ist eben wahnsinnig eine große Schande, auch für die Parteien. Aber man müsste ja eigentlich auf so ein kathartisches Moment hoffen, dass man sagt, wir machen einen Schnitt, wir machen uns ehrlich, wir wissen auch, wir können nicht zurück. Gut, möglicherweise, Karin hat es gerade gefragt, die Debatte könnte ja nochmal im Raum sein. Kannst du hier gerne auch nochmal sagen. Ich meine, man könnte sich ja fragen, okay, wenn eine solche Bewusstsein greift, ich hielte die EU für gar nicht ausgeschlossenerweise so abwehrend, dass nicht irgendwann Überlegungen greifen würden, im sehr, sehr offen offenen und ja auch loyalen und toleranten Europa, dass man sagen würde, dann kommt auf Jahre irgendwann doch wieder zurück. Das, glaube ich, da ließe sich in Europa sogar eine Debatte eher entfachen. Ja. Also das wäre ja manches denkbar, aber man traut sich offensichtlich nicht, diesen klaren Schnitt zu machen.
Die sind noch nicht so weit, ne? Also das ist also vor allem, wie gesagt, einmal aus wahltaktischen Gründen, genau die Wähler, die noch nicht wirklich so weit sind, die braucht Labour zurück, also deswegen sagen sie es nicht und sie waren Komplizen in dem Ganzen und klar, sie sind, also ich glaube, das Land, es ist, die Wunde ist noch immer zu frisch. Also das ist noch nicht verheilt, auch nach 7 Jahren nicht. Und so weit sind die noch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass die Engländer oder die Briten auch generell, aber vor allem die Engländer einfach so nicht sind. Die gucken sich nicht an und sagen, das war ein Fehler, jetzt machen wir es anders, wer war schuld oder so. Das, was ja auch in Deutschland manchmal so nervig ist, aber dann kommt man zumindest einen Schritt weiter. So sind die halt nicht.
Aber ich stelle mir jetzt mal so vor, ich bin Fischerin, ja, und ja. muss meine Fische da verkaufen und die vergammeln am ja. Hafen, weil ich wegen der Bürokratie die Sachen nicht absetzen kann. In dem Moment muss mir doch klar sein, ich bin betrogen worden.
Ja, das wissen die jetzt auch.
Ja, das wissen die auch.
Aber
die
würden nicht zu spät.
Und wie?
Die wollen aber auch nicht mehr zurück in die EU. Ich habe neulich eine ganz interessante Reportage gemacht. Die sind jetzt der Meinung, dass alle sowieso immer nur lügen. Und die wollen jetzt weder wählen, die sind jetzt vollkommen desillusioniert. Also das war auch frustrierend, weil die gar nicht klar gucken wollen, sondern für die ist jetzt einfach, die sind einfach verraten worden. Also das ist nun auch eine Berufsgruppe, die immer das Gefühl hat, dass sie vom Festland verraten wird oder von allen und von den Politikern. Also da ist ein ungeheurer Frust. Wo es, glaube ich, klarer ist, ist bei dem Mittelstand, bei den kleinen und mittleren Betrieben, die eben davon gelebt haben, dass sie in die EU exportiert haben oder Teile importiert haben, die sind richtig sauer. Nur die Wirtschaft hat auch nie wirklich auf den Tisch gehauen. Ne? Die hat sich das auch bieten lassen, weil sie immer Angst hatte, wenn sie zu laut sind, dann wird es noch schlimmer. Weil sie ja wussten, sie haben es mit einer total inkompetenten Regierung zu tun, die überhaupt nicht in der Lage ist, das jetzt zu lösen, was sie da angerichtet haben.
Ist ja auch ironisch, dass viele dieser Wirtschaftsteile, gerade die lokalisierten, mit den großen Lügen von Johnson ja dabei waren. Da sind ja auch viele dieser Lesart weg von Europa. Dann kommen wir besser wiederum zum Teil auf den Leim gegangen. Wer nicht der Sache auf den Leim oder wer dagegen war, war die City. Nicht? Also City of London, das war ja zum Teil das Finanzkapital, das eher sehr skeptisch war.
Ja, die Hedgefonds nicht.
Die nicht mal, die waren auch dabei. Ja?
Die waren dabei, weil die haben ja davon profitiert.
Sogar das, aber das heißt, es gab auch da eine ganz unheilige Allianz der Ökonomie, die am Schluss sich wieder zum Teil eingestehen musste. Wir sind der Sache auf den Leim gegangen, wir haben uns von Johnson die Hucke vorlügen lassen und die anderen, die stillschweigend die Profite mitgemacht haben.
Ja, die Wirtschaft war nicht so sehr auf dieser Seite, das waren einige. Ne?
Teil,
genau.
Ja,
ein Teil. Ne? Die sind aber dann ganz schnell, die haben schon vorher dann ihre Betriebe nach Singapur und Dublin verlegt, Das war auch ein Witz. Und Johnson selber und die Tories haben ja, also Johnson hat ja diesen berühmten Satz irgendwo am Rande einer Parteiversammlung so, fuck business, ne? Also, und das hat er auch so gemeint. Also, und das hat damit zu tun, die Tory-Partei, so wie die sich unter ihm entwickelt hat, die ist nicht mehr angewiesen auf die Spenden aus der Wirtschaft, sondern die haben Spenden von den Hedgefonds, die dafür waren, von dodgy, obskuren Unternehmern, von ganz vielen Russen. Die haben unglaublich viel russisches Geld. Das ist auch noch so ein Kapitel, was nicht aufgearbeitet ist. Das heißt, die waren gar nicht mehr abhängig sozusagen. Ihre Wählerschaft war das nicht mehr unbedingt. Die waren längst bei den Lib Dems. Und ihre Parteispenden, die ja wahnsinnig wichtig sind in Großbritannien, die waren eben nicht mehr abhängig von der Wirtschaft. Und deswegen hat die Wirtschaft auch immer das Gefühl gehabt, wir können die gar nicht so richtig erpressen oder Druck machen. Und haben meiner Meinung nach also viel zu lange geschwiegen zu dem ganzen Irrsinn.
Aber dieses Parteiensystem, wo du das gerade nochmal ansprichst, man könnte sich ja vorstellen, dass die Erosion des Parteiensystems gerade unter dem Versagen von Johnson und den Folgenden, also der Tories, eigentlich wieder erodieren hätte müssen. Also UKIP ist doch aber trotzdem ein Stück weit von der Oberfläche verschwunden.
Die Nachfolgepartei.
Die sind Teil der Tory-Partei. Die sind quasi inkorporiert worden.
Die sind nachgerückt. Also der Johnson hat die Stellen, sozusagen die Sitze, die frei geworden sind, dadurch, dass er die Mitte gepurcht hat, also die gesäubert hat von diesen Centrists, von diesen die Sitze hat er alle nachbesetzt mit UKIP.
UKIP-Leuten, das ist ja irre.
Das ist ja der Punkt, deswegen ist das ja so ein Irrenhaus
jetzt. Und die Lib Dems, die man, Liberaldemokraten, hätte man ja sagen können, die übernehmen von der Mitte weg einen Teil der Tories, ist aber auch nicht passiert.
Das machen die in den regionalen Nachwahlen
im Moment passieren.
Und bei der nächsten Wahl wird das auch nochmal interessant. Das Problem ist nur, durch das Wahlsystem, durch dieses First-Past-the-Post, also dass eben immer the winner takes it all und der Rest wird weggeworfen. Genau. Die Existenz der Lib Dems im Grunde den Tories ganz oft nützt, weil die dann einfach sich die progressiven Stimmen aufteilen und dann kommt doch wieder der Tory durch. Und das ist ein, also das ganze Wahlsystem ist ein Riesenproblem. Also die brauchen dringend eine proportionale Representation, also ein Verhältniswahlrecht. Also nicht einfach nur dieses, der Erste kommt durch und alle anderen Stimmen sind weg.
Ist so interessant, weil wir ja vieles von dem, was wir heute erleben, an Erosion unseres Parteiensystems, also die Auffächerung, die früher mal aus klassischen zwei Volksparteien und vielleicht anfangs nur noch die FDP, aber dann danach kamen die Grünen, noch einigermaßen überschaubar waren, immer mit einem gewissen Blick, zwar nicht der Bewunderung, aber der zumindest des Interesses an klaren Mehrheitsverhältnissen, wie in Großbritannien, aber auch in den Vereinigten Staaten drauf. Gut, jetzt beschreibst du aber das auch als ein Desaster letztlich.
Es ist ein totales Desaster. Und es ist ja auch in den USA ein Desaster.
Ja, ja.
Das Problem ist, glaube ich, das ging so lange gut, als eben diese beiden großen Volksparteien in etwa der Bevölkerung entsprachen.
Und es nicht derartige Manipulationen. Ich meine, in den USA gibt es ja unfassbare Manipulationen. Ist das in Großbritannien mittlerweile zum Teil ähnlich? Hast du da auch den Eindruck, dass das ja noch nicht, die Wahlkreise werden nicht derartig zugeschnitten, dass
Das haben die Tories ja schon längst gemacht. Und sie haben vor allem noch was anderes gemacht. Sie haben jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, dass du eine Voter-ID brauchst. Also das ist alles da. Also das haben sich auch in den USA abgeguckt. Das heißt, du kannst jetzt nur noch wählen, wenn du einen Lichtbildausweis hast. Da die Briten aber keinen Personalausweis haben, können das wiederum nur Leute, die einen Führerschein haben oder Ältere, die so einen Buspass haben. Das heißt, die haben ganz gezielt mit dem Gesetz, auch wenn man sieht, welche Ausweise angerechnet werden, ganz gezielt die Labour-Wähler ausgeklammert. Und das wird bei der nächsten Wahl das Labour noch mal schwieriger machen zu gewinnen. Deswegen ist Starmer auch so nervös. Also das ist ein Problem, aber das größere Problem ist eben, dass dadurch, dass eben, und woran immer das liegt, dass eben die extremeren Parteien immer stärker werden und dann eben teilweise aufgesogen werden von so einer großen Partei, dass das Ganze letztlich, ja oder auch eben, oder andersrum, dadurch, dass eben so viele Strömungen gar nicht da durchkommen können, ne? Also es gibt eben in Großbritannien eine Mehrheit für progressive Parteien, für progressive. Wenn du dir einfach anguckst, die Lib Dems, die Grünen und die Labour-Partei hat absolut die Mehrheit. Die Tories haben circa 30-35% der Wähler, auch Brexit waren nur 35% der Wähler. Durch dieses First Past the Post kommen die aber immer wieder durch. Hat auch damit zu tun, dass Labour in Schottland nichts mehr kriegt, weil die SNP da alles abgegrast hat. Also das ist einfach ein Wahlsystem, das die Mehrheit der Bevölkerung nicht repräsentiert.
Also hängt es ein bisschen auch von der Mobilisierung jetzt ab, ob man da vielleicht versucht.
Naja, das kommt noch dazu. Aber generell, das muss einfach, der Labour-Parteitag, der letzte Labour-Parteitag, da hat die absolute Mehrheit der Abgeordneten und der Parteimitglieder für ein neues Wahlsystem gestimmt. Aber Starmer sagt, nein, macht er nicht. Weil er will sozusagen, das ist eben auch so tief verwurzelt in Großbritannien, dass das so ein Tribal, so Stammesdenken ist. Ne? Es ist eben, Politik ist nicht wie hier, dass verschiedene Parteien miteinander verhandeln, um die Gesellschaft zu repräsentieren, sondern das ist ein Spectator-Sport. Also das ist ein Sport. Also einer gewinnt, einer verliert und wer die Macht hat, der ignoriert alle anderen. Das ist schon im Wahlsystem angelegt, aber so ist eben auch die Politik. Also die stehen sich ja auch gegenüber und schreien sich an.
Ja,
es ist kein gemeinsames dem Land dienen als Idee, sondern es ist Macht ist der einer gewinnt wie beim Fußball und der andere verliert und that's it.
Mhm. Lange haben wir es ja ein Stück weit auch bewundert. Also beispielsweise die scharfe prätorische Auseinandersetzung im Parlament, der Schlagabtausch, das waren ja Dinge, die von einer sportiven
Solange es noch um die
waren,
Sache ging.
Dann haben wir sehr stark begriffen, gerade in der Durchleuchtung von Johnson, wie sehr das alleine fast schon tribalistische Kämpfe der Oberschicht ja waren. Wenn du dran denkst, den Sport, den Johnson anlegte, damals gegen Cameron, alle aus der gleichen absolut elitären Verbindung. Ein völlig amoralisches, wirklich, deswegen war ich so überrascht, als du selbst Sunak sagt, ist noch schlechter politisch regiert, aber bei Johnson war es ja wirklich die Herrschaft der Amoralität auch letztlich.
Aber Sunak ist nicht anders,
dass Johnson mit seiner absoluten Bereitschaft, jeden Fakt in gewissermaßen umzudrehen und eine wirklich Herrschaft der Lüge und des Gewollten anzulegen, die letztlich auch nur noch auf den eigenen Machterhalt orientiert war. Eine narzisstische, sportliche übrigens und völlig leichtfertige Art, das ist ja manchmal schon wieder fast zu weit weggerückt. Du sagst ja mittlerweile auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, lange sagtest du es jedenfalls, wartet mal ab, der Mann ist noch keineswegs weg, jetzt ist er vielleicht, ist immer noch nicht ausgemacht, vielleicht jetzt nach seinen
Moment
letzten.
Moment, ist erstmal Ruhe.
Ja. Aber da dachte ich, eigentlich kann das Land nicht tiefer sinken, aber wenn du so beschreibst, dass es mittlerweile so allgemeingültig geworden ist, ist ja diese Perspektive, die man ja immer noch daran setzt, dass eines Tages in einem Land ein Wechsel zu einem dann doch tauglichen Führer oder einem Politiker kommt, ist ja eigentlich fast obsolet.
Ich kann das im Moment jedenfalls nicht sehen. Ich meine, Sunak ist nicht ganz so irre wie Johnson oder wie Truss. Der ist schon ein rationaler, pragmatischerer Typ. Aber diese Kultur der Lüge, die ist eben in das gesamte politische System bis hin zu Labour eingesickert. Und das kriegt man nicht so gut und so einfach wieder raus, wenn das erstmal überall sitzt, wie so Schimmel im System.
Ich frage mich, wie merkst du das selber? Also begegnen dir Menschen auf einmal mit Misstrauen oder mit anderen Einstellung?
Also ich habe ständig Ärger mit bestimmten Abgeordneten, die mich auf Twitter beschimpfen, weil ich angeblich nicht impartial bin, wenn ich diese Regierung kritisiere, weil die eben mittlerweile auch davon ausgehen, dass Journalismus gefälligst sich raushalten sollte aus der Politik. Also soweit ist es ja schon. Ich meine, die BBC und was mit denen passiert ist, ist ja nochmal ein Thema für sich. Die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, weil sie halt von dieser Regierung so in die Ecke und in die Enge getrieben wurden und weil die eben finanziell auch abhängig sind von den jeweiligen Regierungen, anders als hier. Aber das merke ich. Also, dass das eben der Journalismus unheimlich schlecht geworden ist in Großbritannien und dass du als Journalist auch angegriffen wirst von Regierungen.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, das wissen die wenigsten von dir, dass du ja auch in Großbritannien eine sehr relevante Stimme bist.
Also ja,
wer im New Statesman und das ja auch tollerweise mit deiner Wahrnehmung als eine distanzierte Stimme von außen, die sich wahrscheinlich dann doch mehr trauen kann. Aber das ist ja ein Phänomen, dass du wirklich da vor allem auch, das wissen auch nicht viele, mit deinen schriftlichen Artikeln nicht nur in den grandiosen Blättern eben, sondern sogar im hochbedeutenden New Statesman, also in Großbritannien eine Stimme bist.
Ne? Ja, das ist durch Twitter gekommen, weil Twitter natürlich auch in Großbritannien nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als hier. Also da wird es noch stärker genutzt. Also wer weiß, was jetzt passiert, das ist nochmal eine andere Frage. Und dadurch, ich habe von Anfang an auf Englisch getwittert und hatte eben von Anfang an auch durch den Brexit, weil die ganzen Remainer natürlich geguckt haben, wo sind die Europäer, die noch hier sind, eine große Followerschar von Briten vor allem, also hauptsächlich Remainern, also nehme ich mal an, also ich habe natürlich auch andere, aber und dadurch habe ich dann zunehmend, weil ich das auch viel genutzt habe, Twitter, habe ich eben zunehmend so eine Gemeinde von Briten, also mittlerweile habe ich auch fast 80.000 Follower, die auch viel reagieren auf das, was ich gesagt habe und dann irgendwann, und das kam übrigens durch die Blätter, hat der New Statesman den ersten Artikel bei euch, den ich geschrieben habe vor zwei, drei Jahren, den haben die damals hier entdeckt, weil sie einen Europa-Editor haben, der Deutsch lesen kann und das gesehen hatte. Und dann haben die das einfach übersetzt. Und das Ding ging total viral. Und seitdem schreibe ich halt einmal im Monat eine Kolumne für die. Und eine Kolumne ist da was anderes als hier. Also das ist ein längerer Artikel, wo ich eben immer so ein bisschen die Politik aus meiner Sicht als jemand, der eben so zwischen den Welten ist. Ne? Ich bin einerseits, lebe ich da seit 15 Jahren, andererseits habe ich natürlich trotzdem noch den Blick von Europa aus gesehen. Und das ist für viele Briten und die Mehrheit der Briten, die eben das Ganze für einen fatalen Fehler immer schon gehalten haben und jetzt noch mehr, für die ist das natürlich ein wichtiger Orientierungsmarker irgendwie. Also ich habe da über viele Monate war ich eine der meistgeklickten Autorinnen des New Statesman.
Ja, das ist beeindruckend. Und man darf ja vielleicht eines noch dazu sagen, dein Job für die ARD besteht ja im Wesentlichen darin, Großbritannien mit all den Untiefen jetzt auch stark Deutschland zu erklären. Und du warst natürlich sehr stark für die Innenpolitik auch zuständig, ob des ganzen Irrsinns. Und das wäre jetzt vielleicht auch schon der Einstieg in das nächste Gespräch, auf das wir sehr hoffen, aber ich will es doch zumindest anreißen an dieser Stelle. Das ist die Frage der Außenpolitik, weil du ja auch, um das mal dazu zu sagen, ja ein langes journalistisches Leben auch vor Großbritannien hattest. Die spannende Beobachtung, du warst in Warschau, du warst viele Reisen nach Moskau, du hast davor auch in den USA zeitweilig New York beobachtet. Selbst, ich habe es nochmal nachgelesen, deine ersten großen Berichte kamen übrigens aus China, wenn ich mich nicht irre, hast auch eine Asienreise gemacht. Was mich dann ansatzweise, wir sollten es vielleicht beim nächsten Mal dann richtig vertiefen, nochmal interessieren würde, diese irren Pläne Global Britain, wie sind die jetzt zusammengeschrumpft? Man kann ja sagen, im Zuge der Ukraine-Krise hat ja Johnson nochmal ein großes Coming-out gehabt. Die Frage, sich an die Seite der USA zu stellen, da galt er ja quasi als der Vorreiter, mit ziemlich übrigens harten Implikationen. Manche haben gesagt, er hat sogar einen, was ich für falsch halte, aber manche behaupteten gleich, er hat einen Friedensschluss der Ukraine mit Russland verhindert. Ich weiß nicht, wie sehr du diese Debatte da verfolgt hast. Eben, das denke ich auch. Aber wie nimmst du jetzt wahr, nur mal um es mal anzureisen, nächstes Mal sollten wir es vielleicht vertiefen, wie nimmst du wahr, wie diese Positionierung Großbritanniens überhaupt im internationalen Raum noch stattfindet? Ist es geschrumpft?
Ja, natürlich. Also Global Britain, es war ein schönes Schlagwort, aber da ist natürlich nicht viel draus geworden. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ursprünglich hieß es ja, wir kriegen dann den tollsten Handelsvertrag mit den USA ever. Ich meine, da hat sogar schon Trump geguckt und Biden ignoriert Sunak quasi jetzt richtig. Also diese Orientierung nach zu den USA hin, die ist, ja, es ist eher peinlich, also wie Biden auch Sunak jetzt behandelt. Und insgesamt, wie gesagt, es ist eine total inkompetente rechtspopulistische Regierung, die überhaupt nichts gebacken kriegt. Und es gibt eben keine Handelsverträge. All das, was versprochen wurde, hat nicht passiert. Und außenpolitisch ist die Rolle Großbritanniens komplett geschrumpft, weil die hatten ja irgendwie gedacht, dann sind sie nochmal das Empire. Das hat leider wirklich viel mit dieser nostalgischen, nicht verarbeiteten Sehnsucht nach der Vergangenheit doch zu tun gehabt. Und de facto ist natürlich ihre Rolle, ohne dass sie die Brücke in die EU sind, für andere Länder und andere Kontinente total geschrumpft. Und das sieht Sunak ein bisschen, das sieht auch sein Außenminister ein bisschen. Nur solange die eben nicht offensiv auf Europa zugehen, auch als politische Einheit, was sie nicht tun. Sie versuchen immer noch bilateral irgendwie mit Deutschland oder Paris jetzt Beziehungen aufzunehmen, wo die dann immer nach Brüssel zeigen. Aber mit Brüssel kann man halt als Tory im Moment noch immer nicht verhandeln. Ist das ein ziemliches Desaster, auch außenpolitisch.
Letzte Frage von meiner Seite. Wir können das wirklich und wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Aber eines muss ich dann doch noch fragen. 15 Jahre, wir haben ja so angefangen, Großbritannien. Und das, was ja den Deutschen und ich sage auch unumwunden uns doch im geschichtlichen Abgleich, also mir persönlich, immer ungemein imponiert hat, das war ja der beständige Optimismus der Briten. Wenn man dran denkt, im Zweiten Weltkrieg, diese ungeheure, das Durchhaltevermögen, selbst die Zerstörung zur Kenntnis nehmen von London, aber trotzdem weiterzumachen, unumwunden. Jetzt konkret auf dich gewandt. Wie nimmst du einerseits das wahr? Kippt dieses Momentum so ins Depressive oder ist dieses Verdrängen auch der Versuch, den Deckel drauf zu halten, um irgendwie den tagtäglichen Optimismus zu wahren? Und ganz persönlich, ich erlebe dich ja interessanterweise auch als eine ungemein, fast schon britische, hat das abgefärbt, optimistische, die Sachen bei allem, bei aller Klarsicht der Härten, aber doch immer mit einer erstaunlichen, optimistischen Seite, die Ereignisse zur Kenntnis nehmen. Hat das abgefärbt oder warst du immer, hast du dem immer noch einen solchen sportiven, ja, Optimismus abgewonnen? Wie wirst du das beschreiben?
Also ich weiß nicht, als ich in London ankam, hatte ich eigentlich eher das Gefühl, hier gehöre ich irgendwie hin. Das passt.
Ja, vielleicht, ja?
Also
das, ne?
War vielleicht von Anfang an auch irgendwie so eine Fügung. Ich hatte ja nie vor, dahin zu gehen. Das war ja eher Zufall. Vor 15 Jahren. Ich denke, im Moment ist es eher so, dass es schon eine tiefgreifende Depression gibt. Also wenn ich mit meinen britischen Freunden rede, denen geht es erstens wirklich dreckig, wenn sie nicht super reich sind. Und die meisten meiner Freunde sind das nicht. Also selbst auch der Mittelklasse geht es richtig schlecht. Also die Inflation ist brutal. 10% und Lebensmittelinflation in London 18%. Also das merkt man total, vor allem wenn man Kinder hat. Also Familien, die kommen kaum mehr klar. Leute, die nicht so viel Geld haben, die Mieten steigen trotzdem, absurderweise in London vor allem oder im Großraum London. Und den Leuten geht es einfach dreckig. Und insofern, und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Und insofern, sagen wir mal, den Stoizismus und dieses Durchhaltevermögen und den Humor dabei, den gibt es trotzdem noch, sonst wäre aber auch die Hölle los. Ne? Wenn sowas in Deutschland passieren würde, so eine Situation wie jetzt in Großbritannien, dann würden die Leute hier, weiß ich nicht, was die machen würden. In Frankreich sind sie ja jetzt schon auf der Straße. Aber die Briten sind halt nicht so. Und die sind auch in dieser Situation, obwohl es ihnen wirklich richtig dreckig geht. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass sie in so einer wirklich nationalen Depression hängen im Moment, weil sie auch keinen Ausweg sehen. Trotzdem ist es immer noch lustiger, da zu leben, als hier in Deutschland. Wenn ich mal hier bin in Berlin, dann wird so viel gemeckert. Und ich denke mal, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, wie gut es euch geht. Das klingt dann auch ein bisschen arrogant. Ich sag's auch nicht. Ich denk's halt meistens nur. Aber es ist eben immer noch irgendwie die Art und Weise mit den diversen Miseren, die Briten ja auch nun schon seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder hatten. Das ist ja in den 80er Jahren ging es denen ja auch nicht besser. Die ist schon irgendwie trotz allem sehr charmant. Ich fühle mich damit irgendwie ja auch persönlich immer noch sehr wohl.
Das heißt, die Liebesbeziehung, die am Anfang entstand, hat noch durchgehalten.
Schon, ja, es ist schon noch eine. Es ist nicht mehr so naiv vielleicht wie am Anfang. Am Anfang fand ich alles toll. Jetzt finde ich vieles nicht mehr so toll. Vor allem Dinge, die man als Deutscher, wenn man zuerst nach Großbritannien kommt und ich damals so niedlich und exzentrisch und typisch britisch, das waren ja alles diese Sachen, die auch zum Brexit geführt haben. Die sehe ich mittlerweile sehr anders. Aber es ist immer noch, sagen wir so, die Liebe ist noch da, in gewisser Weise tiefer, aber nicht mehr ganz so blauäugig.
Dann freuen wir uns. Und halten ist in dem Sinne in diesen heißen Tagen mit dem britischen Keep Cool. We take a cup of tea und freuen uns, dich wieder hier zu sehen.
Ja, herzlichen Dank, Annette Dittert.
Danke euch.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und gute Reise zurück.
Ja, danke.
Ja, das war der Blätter-Podcast vom August. Lieber Albrecht, weißt du schon, was in den nächsten Blättern im September vorkommen wird?
Ja, auch wenn wir jetzt schon noch natürlich eine lange Pause Pause mit dem Sommer vor uns haben. Einige Texte sind schon klar. Und zwar haben wir einen sehr schönen großen Text über die rechte Ideologieproduktion in den Vereinigten Staaten. Autoren, die wir alle noch gar nicht so kennen, aber die gewissermaßen den Untergrund bilden für das mögliche Trump-Comeback in 2024. Wir werden uns sicherlich auch schon ein bisschen vorausschauend mit den wichtigen Wahlen in Deutschland beschäftigen, Bayern, Hessen im Oktober. Und wir haben einige spannende Themen im Blick auch auf die ökologische Krise, die ja im Sommer wieder richtig einschlagen wird. Und die Frage, kommt die Ökologie vielleicht auch nur dadurch weiter, dass sie das Soziale stärker mit dem Ökologischen verbindet, auch als Antwort auf die Krise der deutschen Ampelkoalition.
Klingt total spannend. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Trotzdem erstmal einen schönen Sommer allen und herzlichen Dank für das Gespräch.
Das wünsche ich dir auch, einen schönen Sommer, und ich danke für diese Premiere. Es war mir eine Freude mit dir.
Tschüss.